Herzlich willkommen zu deinem neuen Aktienpodcast deiner Aktienbuddies. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und heute bin ich alleine und das liegt ganz einfach daran, dass sich's Philipp einfach gut gehen lässt auf der AIDA. Er macht eine Kreuzfahrt und das sei ihm mal vergönnt. Wir sind im Hauptteil dennoch zusammen, denn wir haben einen Depot-Roast heute zur Folge 240 für euch vorbereitet. Das ist ein sehr spannendes Depot, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wer neu anfängt, kann sich daran auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Ansonsten gibt es natürlich noch spannende Themen, die ich heute hier mitgebracht habe, einfach weil die Woche natürlich auch wieder themen- und ereignisreich war. Unter anderem gab es natürlich ein paar Quartalszahlen. Es wird einfach auch weitere Investitionen in Deutschland geben. Delivery Hero wird ein Thema sein und auch die Meme-Aktien sind zurück in dieser Woche. Es gibt auch eine Veräußerung eines Anteils in der Pharma-Sparte sowie auch eine Frage der Woche. Es wird ein Top und ein Flop geben in dieser Folge und außerdem gibt es natürlich dann, wie gesagt, den Depot-Roast, später dann noch die Investment-Idee und der Ausblick. Also wie gehabt, alles mit dabei, nur der liebe Philipp fehlt, deswegen auch kein Witz. Also es tut mir wirklich leid, weil alleine lachen ist irgendwie auch komisch. Ich freue mich auf zwei Witze nächste Woche, vielleicht bringe ich auch mal einen mit. Vielleicht kann ich den sogar über- oder unterbieten, mal schauen, wie mir das gelingen könnte. Jetzt kommen wir direkt zu den Quartalszahlen, um nicht ganz so viel Zeit zu verlieren. Und zwar haben wir mit Walmart doch spannende Zahlen gesehen, denn gerade hier muss man ja sagen, wie ist die Stimmung beim Endkonsumenten aufgrund der wirtschaftlichen Lage? Die Leute halten ihre Mumpeln da zusammen, also möchten nicht ganz so viel unnötiges Geld ausgeben. Das Geld wird knapper und bei Walmart ist genau das nicht eingetreten. Alles, was befürchtet wurde, kam hier nicht zum Zuge. Der Riesenkonzern hat 161 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind 6% mehr als letztes Jahr und deutlich mehr als erwartet. Und außerdem profitiert hier der Riese von dem Preisbewusstsein der Verbraucher. Also auch hier günstigere Preise aufgrund des hohen Einkaufsvolumens natürlich, das Walmart hier auch an die Kunden weitergeben kann. Und in den USA natürlich weit verbreitet die große Rabattschlacht, dass man eben Rabatte, Coupons und Co. sammeln kann. Und auch das kam natürlich Walmart in diesen Zeiten zugute. Außerdem haben sie eine neue Kundschaft gewonnen, und zwar eine einkommensstärkere Kundschaft. Und das hat sich ebenfalls hier auf das Ergebnis niedergeschlagen, weshalb auch die Ergebnisse hier getrieben sind. Zudem, das Zug fährt nach wie vor der Onlinehandel, also die E-Commerce-Sparte oder wie man auch sagen würde, der Amazon-Konkurrent, der wuchs erneut mit 20%. Das ist immer noch sehr üppig auf dem Niveau, denn Walmart Onlinehandel ist natürlich jetzt kein kleiner mehr, muss man ja auch einfach mal so mit festhalten. Die Prognose insgesamt wurde sogar leicht angehoben und trotz des eben, wie schon angesprochenen, Umfeldes, statt 3-4% Umsatzwachstum erwarten wir nun hier am Ende des Jahres knapp 5-7%, so das Management. Das operative Ergebnis ist ebenfalls etwas oberhalb der erwarteten Spanne und auch die Marge ist etwas höher. Und das, muss man sagen, kann man ganz einfach unterstreichen als ein sehr robustes Geschäftsmodell, ein robustes Unternehmen, weshalb die Aktie hier auch langfristig ein echter Dauerläufer ist und ein wirklicher Gewinner. Egal zu welchen Zeiten, wir sehen, so richtig zyklisch ist das Geschäft eben nicht und das unterscheidet auch zu unserem nächsten Unternehmen, was die Quartalszahl diese Woche schon präsentieren durfte, und zwar Home Depot. Auch ein tolles Unternehmen, das möchte ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, aber hier eben der Umsatz doch rückläufig mit 3% auf 37,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel sogar um 12% auf 3,8 Milliarden Dollar. Und hier ist es eben tatsächlich so, dass man durch die Kunden merkt, dass es eben kleinere Projekte gab, so wie auch schon im letzten Quartal. Also sprich, da hatten sie ja auch schon genau das angesprochen. Die Kunden halten sich mit großen Projekten zurück und dementsprechend auch nicht die großen Einkäufe, die sonst so bei Home Depot zu verzeichnen sind. Außerdem gibt es Produktkategorien, die stark unter Druck, wo die Preise stark unter Druck geraten sind, wo es einfach auch ein gutes Stück runterging und das natürlich dann auch wieder umsatzrelevant ist. Die Analysten allerdings hatten mit deutlich größeren Rückläufen gerechnet, also kann man das auch durchaus als positiv nennen, was Home Depot hier präsentiert hat. Die Prognose wurde nicht mal gesenkt, sie wurde sogar etwas eingeengt, was natürlich wieder mehr Sicherheit und mehr Planbarkeit für die Investoren gibt. Die Aktie deswegen relativ neutral. Charttechnisch würde ich sagen, ist die Home Depot Aktie sogar schön auf die letzte Base zurückgefallen, auf die Bodenbildung, und von dort an kann es natürlich auch einen doch interessanter Einstieg sein auf langfristige Sicht, wenn man diesen Qualitätswert im Depot haben möchte. So ein richtiger Zykliker ist es in meinen Augen trotzdem nicht, weil eben doch noch starke Umsätze sind und auch hier relativ schnell wieder zu Wachstum zurückgeführt werden kann. Ein Unternehmen, worüber Philipp und ich nicht ganz so oft mehr sprechen, weil es einfach nicht mehr auf unserem Radar ist, aber trotzdem diese Woche spannende Zahlen waren, ist Alibaba. Die Aktie, naja, wenn man sich den Chart anschaut, jetzt nicht wirklich ein Freudensprung für die Investierten. Ich bin nicht mehr investiert, ich habe die 2020 verkauft, nachdem auch da die ersten Gewinne einbehalten wurden vom chinesischen Staat. Das zeigte mir einfach, dass ich da tatsächlich nicht wirklich ein Eigentümer bin, beziehungsweise nicht als Eigentümer wertgeschätzt werde, weshalb hier, muss ich sagen, also generell, ja, das sollte natürlich immer Eigentum auch den Anteil bekommen von dem, was man auch als Kapital hineingegeben hat. Und wenn man davon nicht profitieren kann, ist das eben für mich ein Red Flag. Die Aktie aber auf dem Papier natürlich dementsprechend günstig, weil das Vertrauen der Anleger insgesamt, natürlich der erfahrenen Investoren auch, völlig, naja, beschädigt ist. Ne? Da geht keiner mehr zurück, einfach aufgrund dessen, dass man eben nicht den klassischen freien Markt und dass man auf Eigentumsrechte jetzt auch nicht ganz so viel Wert legt. Trotzdem muss man sagen, der Umsatz von 208 Milliarden auf 222 Milliarden gesteigert, auch besser als erwartet. Der Gewinn aber ist um sage und schreibe 86% eingebrochen auf 453 Millionen Dollar umgerechnet. Das ist schon sehr üppig, hat aber natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man neu strukturiert hat bei Alibaba. Viele Tochterfirmen sind, naja, entweder veräußert, platt gemacht, zusammengeschlossen. Also so ein paar Sachen, die einfach in der Effizienz deutlich besser laufen sollen. Auch der KI-Bereich, der wuchs zweistellig und jetzt hat man angekündigt, dass die Dividende in Höhe von 1 Dollar je Anteil gezahlt wird. Dazu gibt es eine Sonderdividende von 66 Dollar Cent je Anteil. Die resultiert aus dem Verkauf bestimmter Finanzanlagen, die das Unternehmen getätigt hat im letzten Quartal. Also kann man wenigstens hier so von einem kleinen Obolus sprechen, wenn man schon, ich sag mal, in der Aktie relativ schlechte Performance hat. Möglicherweise ist auch ein Boden gefunden, das kann natürlich sein, aber ob jetzt der große Kaufrausch kommt bei den chinesischen Aktien, vor allem auch bei Alibaba, bleibt für mich fraglich, würde ich tatsächlich nicht in Betracht ziehen zu kaufen, einfach wie schon aus den genannten Gründen bin ich da, naja, etwas skeptisch, da einfach das generelle System in China nicht wirklich auf Marktwirtschaft ausgelastet ist oder ausgelegt ist. Brandenburg kann sich freuen, denn nach ja, dem auch Tesla natürlich in Grünheide da groß investiert hat und tatsächlich in die relativ strukturschwache Region ein Werk hingesetzt hat, investiert jetzt auch Amazons AWS, also sprich die Cloud-Sparte, knappe 7,8 Milliarden Dollar oder Euro in Rechenzentren in Brandenburg und es entstehen da 2800 Arbeitsplätze. Das ist doch eigentlich sehr schön. Klar, die Rechenzentren müssen ausgebaut werden und das hat nicht nur Microsoft schon angekündigt, sondern jetzt eben auch AWS. Cloud, Cloud, Cloud und natürlich auch das Thema KI sollen hier Thema sein. Seit 2010 hat Amazon nun 150 Milliarden Euro in der EU investiert. Das ist schon eine ordentliche Summe. Damit hätte man auch die ein oder anderen DAX-Unternehmen kaufen können. Gut, dass sie es nicht gemacht haben. Der Grund dafür, warum man die Rechenzentren eben auch in Deutschland einbaut, ist ganz einfach der hohe Datenschutz, den wir hier, ja, muss man ja schon fast sagen, sportlich hinnehmen. Ja, also doch mit einem gewissen ja, übertriebenen Stimmung, aber egal, so sind natürlich die Rechenzentren in Deutschland und dann bleiben auch die Daten in Deutschland und so soll das eben auch dazu führen, dass Amazon natürlich weitere Kunden auch in der EU oder auch in Deutschland gewinnen kann, weil einfach die Dateninfrastruktur dann nur in Deutschland ist und das ist der Grund, warum man natürlich hier auch ein paar Investitionen tätigt. Es ist natürlich auch nicht wirklich ein Argument dafür, dass jetzt so wirklich ein so attraktiver Standort ist in Deutschland, dass man unbedingt hier investieren will, ne? Wie es vielleicht manchmal der ein oder andere auslegt, sondern das sind einfach ganz klassische Sachen, die im Ausbau stattfinden. Delivery Hero hat in die Woche einen herrlichen Kurssprung gemacht und zwar sehr auffällig, 26% ging es nach oben im Laufe der restlichen Woche, bis heute ging es eben dann doch noch ein Stück weiter rauf. Delivery Hero plante ja schon, haben sie ja schon länger bekannt gegeben, haben wir auch schon immer mal im Podcast mit angesprochen, das Südostasien-Geschäft zu verkaufen. Und das beinhaltet eben ja eigentlich das ganze, wirklich den ganzen Südostasien. Dort hat man sich ja mit Zukäufen damals ja eingedeckt. Und jetzt ist eben ein erster Teilerfolg gelungen. Foodpanda in Taiwan wird verkauft an Uber für 1 Milliarde Euro. Und zusätzlich zu dieser 1 Milliarden Euro gibt es noch eine Uber-Beteiligung an Delivery Hero in Höhe von 300 Millionen US-Dollar. Und das war für die Analysten erstmal überraschend und auch für den Markt generell, Denn, na klar, jetzt kriegt man erstmal 1 Milliarde Euro in die Kasse gespült, das ist auch sehr gut. Aber warum gibt man Aktien aus, sprich eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte an Uber, wenn es doch eigentlich gar nicht nötig war? Ne? Weil Delivery Hero stand eigentlich so finanziell gar nicht so schlecht da. Man ist auch Cashflow-positiv, also zumindest möchte man das auch weiterhin sein und ausbauen. Und da stellte sich eben dann schon die Frage, warum macht man das, wenn es eigentlich nicht wirklich nötig ist? Aber das scheint wohl Teil der Bedingung gewesen zu sein, dass Uber in bar die 1 Milliarde Euro zahlt und nicht eben in ja, bestimmten Teilen oder wie auch immer dann natürlich die Zahlungsbedingungen ausgesehen hätten, sondern okay, wir machen das bar, sagte wahrscheinlich Uber und dann hat das Uber-Management eben festgestellt, Mensch, da könnte man ja dann einen Deal machen, wir zahlen das zwar die 1 Milliarde bar, aber dafür möchten wir einen Anteil und dieser Anteil beläuft sich jetzt auf 3% von Delivery Hero und man möchte natürlich hier von kommenden Gewinnen noch mit profitieren. In Summe investiert also Uber 1,25 Milliarden Euro und naja, immerhin gute Sache, ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn man wieder ein Stück weit was verkauft hat. Und man muss ja auch sagen, dass es natürlich ein schwieriges Geschäftsmodell ist. Wir haben das ja schon öfter erzählt, gerade dieses Last-Mile-Geschäft, was auch hier Delivery Hero mit anbietet, ist natürlich, naja, mit sehr hoher Konkurrenz umfasst. Richtig viel Geld zu verdienen ist eben hier auch recht schwierig. Und deswegen wäre das für mich jetzt erstmal kein Investment-Case. Und natürlich auch der negative Punkt generell, warum braucht man eben jetzt das Geld unbedingt in bar? Warum könnte man das nicht mit anderen Zahlungsbedingungen geben, ohne dass man dann auch hier diesen, ja, ich sag mal, diese 3% der Aktien parat stellt für Uber? Es ist jetzt keine großartige, wahnsinnige Verwässerung, aber es ist eben eine, die offensichtlich unnötig war. Und daher kann man auch hier eine gewisse Skepsis äußern. Immerhin, der Verkaufserlös soll direkt zum Rückkauf einer Wandelanleihe genutzt werden. Also man tilgt hier Schulden. Für mich keine Aktie zum Kaufen, eher eine zum Traden und hin und her, aber würde ich keinen nahelegen, gerade auch, weil das langfristige Geschäftsmodell natürlich hier immer wieder unter Druck gerät bei den jeweiligen negativen, manchmal auch positiven Nachrichten. Dann ein Hype, den ich eigentlich ja nur am Rande mitbekommen habe, aber ich möchte es trotzdem mitbringen, weil wir ja auch immer wieder mal neue Zuhörer und Zuhörerinnen haben, Börseneinsteiger, die ja, ich sag mal, noch so ein bisschen im Dunkeln tappen bei dem ganzen Thema Börse. Das ist recht viel, viele Begriffe, viele Nachrichten, die da einprasseln. Und da kann man auch relativ schnell mal in irrationale, beziehungsweise auch vielleicht auch unwissentlich in bestimmte Muster verfallen, die dann nicht wirklich gut sind im Sinne der Geldanlage, wo man auch schnell mal Geld verbrennen kann. Und das ist eben der Hype um die Meme-Aktien, der wieder angefacht wurde aufgrund eines, ich glaube, meines Posts von dem jeweiligen, der auch damals schon die Rallye angefacht hatte. Und wer sich das mal anschauen möchte, was da alles dahinter steckt bei den ganzen Meme-Aktien, bei GameStop und so, der kann natürlich bei Netflix mal diese Dokumentation anschauen. Die ist absolut schön zum Verständnis natürlich. Das ist auch keine bezahlte Werbung, ist einfach eine reine persönliche Empfehlung, um da einfach mal direkt zu erkennen, was da eigentlich passiert ist, um sich da ein Bild zu machen. Ja? Und das ist jetzt so ein bisschen wieder aufgeflammt. Die AMC-Aktie, GameStop-Aktie, die sind natürlich durch die Decke gegangen, aber das hat keine fundamentalen Gründe, sondern es sind tatsächlich einfach genau diese Hype-Geschichten, dass man hier wieder gegen die Shortseller gearbeitet hat und aufgrund eines Postings im Prinzip da, naja, neueste Hoffnungen angeklungen sind, dass es wieder nach oben geht. Aber wie weit diese Rallye sich immer, ja, wie lange die anhält, weiß kein Mensch. Wenn die Aktie wieder zusammenfällt, dann gibt es wieder hohe Verluste, weil manche dann doch richtig hohe Preise bezahlt haben bei der GameStop oder AMC-Aktie, obwohl die Geschäftsmodelle eben nicht wirklich sehr gesund sind. Gerade GameStop muss man aufpassen. Sie sind natürlich nicht mit einem Zukunftsmodell ausgestattet im Geschäftsmodell, also am besten ignorieren. Solche Sachen kommen mir immer wieder, sollte man aber vielleicht nicht zum generellen ja, Anlage zählen. Wer da irgendwie Spaß hat oder vielleicht auch ein bisschen Spaßgeld und das nutzen möchte, kann das ja immer machen, aber selbst dafür wäre es mir persönlich jetzt eigentlich zu schade, möchte ich keinen nur annähernd nahelegen. Außerdem gibt es noch einen Verkauf eines Anteils und zwar GSK, also GlaxoSmithKline. Das ist ein Gesundheitsunternehmen, ein Pharmaunternehmen, welches mal Haleon an die Börse gebracht hat. Und Haleon ist eine Ausgliederung des Konsumentengeschäftes im Healthcare-Bereich von eben GSK und auch Pfizer. Und die haben ihre Sparten jeweils zusammengelegt und 2019 gemeinsam an die Börse gebracht. Und jetzt hält GlaxoSmithKline da noch knappe 4,2% der Aktien. Die sollen jetzt verkauft werden. Das heißt, hier gibt es auch mal 1,27 Milliarden Pfund Erlös. Und das würde eben dann auch bedeuten, dass man wieder ein bisschen mehr Geld hat für Forschung, neue Produkte und so weiter und so fort, dass der Pharmabereich eben weiter Gas gibt. Spannende Sache auf jeden Fall und auch hier die Aktie, naja, eher Seitwärtsphase, würde ich mir jetzt auch erstmal so nicht wirklich ins Depot legen. Trotzdem interessant, wie sich dann auch immer wieder mal so die Anteile verschieben. Eine Frage diese Woche, die reinkam bei uns direkt auf Instagram, also auch gern da folgen. Wir sind da immer auch erreichbar. Wir versuchen es auch schnell wie möglich zu beantworten. Manchmal nehmen wir auch die Fragen gern hier mit in den Podcast hinein, um diese dann zu diskutieren. Es gab andere Anfragen, die auch noch in unserer Liste liegen, aber die möchte ich natürlich dann erst besprechen, wenn Philipp wieder da ist, damit wir eine Diskussion über diese Fragen auch haben und ihr natürlich dann auch, ich sag mal, ein differenziertes Bild und nicht nur meine persönliche Meinung oder meine persönliche Einschätzung dazu vorfindet. Deswegen habe ich hier erstmal eine, die rein faktenbasiert ist, und zwar hieß es, ich habe Post von der Vonovia bekommen, einfach aufgrund dessen, dass ich Aktionär bin und aufgrund dessen, dass die Dividende in bar oder auch in Aktien bezahlt werden könnte. Und tatsächlich ist es so, dass die Vonovia eben die Aktionäre zur Wahl stellt. Möchtest du die Dividende von 90 Cent je Aktie in bar ausgezahlt haben, wie das so gewöhnlich ist, oder möchtest du lieber in einem Bezugsverhältnis von 33,xy:1 in Aktien bezahlt haben? Und da kann natürlich jetzt jeder wählen, noch zumindest bis zu dieser Deadline, die auf diesem Zettel steht, ob man eben sagt, ich will jetzt 1, 2, 3 Aktien mehr im Depot haben, die auch nicht die gleiche WKN haben wie die, die man schon im Depot hat. Das heißt, wenn man sich für die Aktien entscheidet, bekommt man eine zweite Vonovia-Position ins Depot gebucht, die unter einer anderen WKN läuft. Die hat dann auch keinen Wert, weil die nicht gehandelt ist an der Börse. Aber man bekommt natürlich für diese zusätzlichen Aktien nächstes Jahr wieder Dividende, weshalb man da natürlich auch einen gewissen Mehrwert erzielen kann. Trotzdem, wenn man vorhat, nicht ewig zu halten, ist es natürlich relativ unflexibel. Und dann weiß man natürlich nicht, wie man diese Aktien wieder los wird, weil sie nicht handelbar sind und so weiter und so fort. Es ist ein schönes Gimmick der Vonovia, um zu sagen, ich behalte meine Aktionäre bei der Stange und auch natürlich immer relativ nah dran. Ein ähnliches Vorbild ist auch Air Liquid, die das auch sehr, sehr gut machen. Aber an dieser Stelle würde ich persönlich und werde ich persönlich, bin investiert bei Vonovia, auch die Dividende in bar auszahlen lassen und dem Geld wiederum was anderes anstellen, beziehungsweise könnte man natürlich auch mit dem Geld dann schnell noch so 3 Aktien kaufen, wenn man jetzt relativ wenig oder geringe Gebühren bei seinem eigenen Broker hat, und wenn nicht, naja, dann sammelt man eben mit der Dividende und anderen Dividenden die nächste Position voll und dann wird auch daraus eine Rendite. Also so viel dazu, das machen Unternehmen immer mal, um natürlich auch gewisse Vorzüge oder einfach mal den Aktionären eine Wahl zu bieten und nicht einfach stumpf auszuschütten. Kommen wir zum Top und Flop in dieser Woche. Ihr merkt schon, die Folge wird nicht ganz so lange gehen, aber dafür gibt es nächste Woche wieder den klassischen Austausch zwischen Philipp und mir, und vielleicht können wir dann natürlich wieder auf die normale Stunde kommen. Kommen wir zu meinem Top, und zwar Roche. Roche ist ja das Pharmaunternehmen aus der Schweiz, die jetzt zumindest erste Studienerfolge des eigenen Abnehmmedikaments präsentieren durften. Und innerhalb von 6 Wochen konnten die Probanden durchschnittlich 19% des Gewichts verlieren. Das ist wirklich viel in kurzer Zeit. Denn wenn man mal die Daten anschaut von Eli Lilly und auch von Novo Nordisk mit den jeweiligen Präparaten, die schon am Markt sind, dann ist zwar der Gewichtsverlust relativ ähnlich in der prozentualen Klasse, aber die Zeit von 6 Wochen ist schon deutlich schneller, als das bei den anderen beiden ist, die da ein paar Wochen mehr brauchen, bis zu das Doppelte. Also im Vergleich zu Novo Nordisk Produkten ist es, glaube ich, bei 12 Wochen etwa, waren es, glaube ich, auch knapp die 20%, dann ist das natürlich schon mal, oder waren es sogar weniger, dann ist das tatsächlich schon nochmal ein Vorteil der Roche oder des Roche-Präparates. Trotzdem muss man auch sagen, das ist natürlich noch am Anfang, denn wir reden hier von einem ersten Studienerfolg. Positive Nebeneffekte gibt es auch hier, gesündere Effekte, vor allen Dingen auf den Blutzuckerspiegel. Das ist natürlich positiv, wenn man die ersten Ergebnisse so sieht. Das ist die erste klinische Studienphase, wie gesagt. Meistens oder ist es immer so, dass es 3 Studienphasen gibt, bevor es dann erstmal zur Zulassung wird. Und bevor das zugelassen ist, dauert das hier also auch noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre. Insofern abwarten, jetzt nicht gleich wahnsinnig in Hype verfallen, jetzt die Roche-Aktie zu kaufen. Trotzdem positive Reaktion an der Börse, plus 3%, denn das ist natürlich ein Riesenmarkt, der hier angegangen wird. Dieses Medikament wurde erst zugekauft im Dezember letzten Jahres von Roche. Und zwar hat man das US-Unternehmen Carmo Therapeutics für 3 Milliarden Dollar übernommen. Und hier hat man mehrere Medikamentenkandidaten zur Bekämpfung von Fettleibigkeit erworben und die auch mit oder ohne Diabetes relevant sind, also genauso wie auch schon die jeweils 2 Präparate bei Eli Lilly und Novo Nordisk, die einmal für den Konsumenten und einmal natürlich für den richtigen klassischen Pharmabereich entwickelt wurden. Und wie gesagt, der Riesenmarkt, ne, also die ganze Thematik des Abnehmens und das ohne Sport und dann auch, naja, wenn man das dann wieder absetzt, muss man natürlich dann auch wieder aufpassen, dass man nicht wieder zunimmt und dann geht das ganze Thema von vorn los und deswegen muss man schon hier von einem wirklich imposanten Markt sprechen. Das ist sehr, sehr beachtlich. Ich bin bei Novo Nordisk investiert, wäre gern bei Eli Lilly investiert, aber mir ist die Bewertung, die Aktie immer weggelaufen. Bei Roche muss man einfach fairerweise sagen, die Aktie ist nicht teuer. Sie ist etwas zum Alarmen gekommen, weil das Wachstum eben nachgelassen hat, aber neue Kandidaten sind natürlich hier auch immer wieder mit dabei und auch Roche hat ein sehr breites Portfolio, das kann man sich auf der Website mal anschauen. Und wenn man jetzt nicht allzu teure Handelsbedingungen hat für Schweizer Aktien, kann man sich das durchaus mal überlegen, hier für wirklich langfristige Sicht mal eine Position zu setzen. Ich selbst liebäugle auch damit, und das liegt jetzt nicht unbedingt an dieser Nachricht, sondern tatsächlich an der günstigen Bewertung zu einem doch echt guten und starken Pharma-Riesen. Ich überlege es mir noch, bin noch nicht investiert, aber liegt ganz stark auf meiner Strong-Buy-Liste und ich beobachte das ganze Thema natürlich auch, weil dieser Abwärtstrend noch intakt war. Mittlerweile sieht es charttechnisch schon gar nicht mehr so schlecht aus und vielleicht gibt es ja auch eine Bodenbildung, die ist aber schwer jetzt vorwegzunehmen. Mein Flop der Woche ist, naja klar, 3M hat die Dividende gekürzt und das deutlich. Und zwar um knapp 53% ging es runter für die Dividende. 1,51 hat man vorher bezahlt pro Aktie und jetzt zahlt man nur noch 70 Cent die Aktie. Aber ich sehe auch immer das Positive im Negativen und das muss man einfach hier erkennen und anerkennen. Für 3M könnte das der Wendepunkt sein. Und das sehe ich sehr positiv, nicht weil ich jetzt investiert bin oder investieren möchte, das wirklich nicht, dafür ist mir das alles noch zu viel Baustelle. Aber es sind ganz klar, das hat man in der Aktienreaktion gesehen, Buy on Bad News. Die Aktie ging steil nach oben für kurze Zeit und dann auch immerhin die Folgetage drauf hat sich es auch noch gut entwickelt. Denn was hier erst auf den ersten Blick negativ aussieht, ist eigentlich ein richtiger und wichtiger Schritt, denn man hält hier sein Geld zusammen, um einfach die hohen Schulden zu bedienen, natürlich auch ein paar Schadenszahlungen zu leisten und natürlich auch das Unternehmen ein bisschen wieder zu restrukturieren, sodass man einfach auf den grünen Zweig kommt. Natürlich ist auch noch hier zu beachten, dass man ja einen gewissen Teil abgespalten hat von 3M, der natürlich nicht mehr ganz die Höhe der Dividende so an sich auch rechtfertigen kann. Deswegen könnte man das oder hat man das auch als Anlass genommen, um überhaupt eine Dividendenkürzung vorzunehmen, weil das natürlich wehtut, wenn Menschen da schon sehr lange investiert sind und dann jetzt auch noch das hinnehmen müssen. Immerhin immer noch 2,8% Dividendenrendite, das ist jetzt auch nicht ultra schlecht, das darf man vielleicht auch nicht sagen. Und jetzt könnte der Weg so langsam wieder nach oben aufgenommen werden, wenn sich 3M gut entwickelt, wenn das Geschäft wieder operativ gut läuft. Und wenn das der Fall ist, freue ich mich für jeden, der investiert ist, dass er hier aus dieser Talsohle wieder rauskommt. Und wer investieren möchte, der kann das vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis erste Ergebnisse zeigen, dass es wirklich fundamental deutlich besser läuft. Kommen wir nun zum Thema der Woche, das ist der Depot Roast und da ist Philipp mit dabei.
Marcel, bevor wir jetzt zum Hauptthema der Woche kommen, ich bin ja gerade in Norwegen, wir haben ja schon vorproduziert, ich grüße euch alle aus Norwegen.
Vom Schiff.
Schön hier, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich seekrank bin oder nicht, ich bin total gespannt, was ich erzählen werde, ob es eine geile Erfahrung war oder ob ich sage, oh Gott, nie wieder, da waren mir viel zu viele Deutsche.
Ja, solange du nicht die Titanic machst, bin ich eigentlich zufrieden.
Nein, ich versuche wiederzukommen, versprochen. Okay. Und ich brauche ja auch eine norwegische Aktie für mein Depot. Das ist ja, du weißt ja, ich sammle Starbucks-Tassen. Mhm. Also immer in den Ländern, wo wir waren, gibt es immer eine Starbucks-Tasse, damit wir nicht olle Kühlschrankmagneten haben. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viele Menschen beleidigt.
Ja, stimmt. Aber wobei es jeder weiß, dass es eigentlich seltsam ist.
Ja. Grüße gehen raus an meine Eltern.
Ja, meine auch.
Und unser Sohn geht immer hin, der ist ja dann schon aus Protest, der krabbelt da hin und will die immer alle abreißen. Mhm. Aber meine Eltern machen sie immer gut wieder dran. Also er freut sich jedes Mal, wenn er bei Oma und Opa ist. Also ich suche eine norwegische Aktie. Movi, ich weiß, gibt's auch, aber es gibt noch viele andere Sachen. Equinor zum Beispiel, ist ja auch ein großer Beitragszahler für den norwegischen Staatsfonds. Jetzt aber haben wir eine Frage erhalten von Timo. Und Timo hat uns als erstes geschrieben, hi, gibt es auch einen Beitrag oder ein YouTube-Video zum Thema Anlegen für den Nachwuchs. Da habe ich geschrieben, das nehmen wir mal mit. Und dann hat er geschrieben, wunderbar, Philipp, aufgrund unseres Nachwuchses, 6 Monate, interessiert mich das sehr. Gerade eure Einschätzung. Oh. Ein ETF oder mehr oder gar gezielt mit Einzelaktien beimischen. Möchtest du als Erste beantworten? Weil ich glaube, du hast, also meine, weil einfach ist.
Ja.
Wir machen, ich kann nur sagen, wie wir es machen für unseren Sohn. Und wir haben ein Junior-Depot, ganz wichtig. Das haben wir bei der Consorsbank und das ist auch gleichzeitig hier jetzt der Werbespot. Wir müssen aber am Anfang des Werbeblocks ganz klar sagen, dass die BNP keinen Einfluss auf die Inhalte des Podcasts hat. Ganz, ganz wichtig, ja. Also wir sind völlig frei und das ist auch nur unsere Meinung. Beachtet unseren Disclaimer, es ist nicht die Meinung der BNP oder der Consorsbank. Nichtsdestotrotz, du weißt es selber, ich bin begeisterter Kunde seit Jahren schon bei der Consorsbank, meine Frau auch. Und wir haben natürlich auch für unseren kleinen Junior das sogenannte Junior-Depot dort. Und wir besparen da monatlich eine Summe X für ihn in dem Vanguard FTSE All World. Und da muss er entscheiden, wie er es macht. Also mit 18 kriegt er das dann natürlich auch überschrieben. Das muss einem auch klar sein, dass man das Geld ja nicht irgendwie dann behalten kann, 60 Jahre, sondern mit 18 kriegt das Kind dieses Depot und wenn es danach alles verkloppt und nach Mallorca fliegt.
Ja, kann er mich mitnehmen.
Kann passieren, ja. Ja. Ja, also wir machen es ganz einfach. Du siehst das ja ein bisschen anders wahrscheinlich. Du machst es ja auch anders für deinen Sohn, richtig? Ja,
genau. Also ich habe auch ein Junior-Depot natürlich dann auch bei der Consorsbank und ich muss sagen, natürlich macht es dann auch Sinn, wenn man gleich alles in einem Überblick hat und dann natürlich auch alles so mit nutzen kann. Was heißt anders? Ich finde es auch sinnig, gerade auf die lange Sicht, da kann man auch durchaus mit einem ETF-Sparplan am sinnvollsten agieren. Man ist gleich überall mit dabei und ich glaube, dass ich das jedem so auch mitgeben würde als Idee. Da macht man halt wirklich nichts falsch. Schlimmer wäre es, wenn man jetzt irgendein spezielles Unternehmen raussucht, da alles reinsetzt oder so, dann kann es durchaus auch mal nach hinten losgehen. Ne? Das ist keine Frage. Genau, ich mache es ein bisschen anders wie immer, aber ist im Prinzip jetzt auch nicht unbedingt ratsam. Ich meine, ich beschäftige mich jeden Tag damit.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Ansatz, als wenn man sagt, ich will es einfach nur laufen lassen und dann ist der ETF, und da bin ich ganz bei dir, die richtige Lösung dafür.
Und man kann mit 25 Euro im Monat da sehr, sehr viel machen.
Klar.
Also keep it simple. Meine Idee, du sagst, du machst es ein bisschen anders. Du beschäftigst dich ja natürlich auch damit den ganzen Tag. Aber ich denke, für die Allgemeinheit ist es am besten, es ganz einfach zu machen. Und warum dann nicht mit einem Junior-Depot bei der Consorsbank, sobald man die Geburtsurkunde hat, kann man es machen. Und dann hat man es auch alles in seiner Übersicht. Das finde ich halt das Schöne. Ich sehe meine Konten, die Konten von meiner Frau und mir und von dem Kleinen auch.
Genau.
Das ist eine wirklich coole Sache. Ich würde sagen, wir stellen den Link in die Shownotes, Marcel.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast, ja?
Stimmt.
Und wir haben ein Depot mit dabei, nämlich von Noah. Noah ist sein Alias, ich sage jetzt mal sein Deckname.
Ja. Ein Buchstabe stimmt, damit er sich erkennt.
Genau. Und ich suche jetzt gerade noch einmal raus. Hier ist es. Ich würde einmal ganz kurz vorlesen, was er geschrieben hat. Hallo ihr beiden. Ich würde auch liebend gern mal bei eurem Depot-Roast mitmachen. Und da schon mal die erste Frage an dich, Marcel. Wie kann man denn bei unserem Depot-Roast mitmachen?
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Einfach im Prinzip uns das Depot zukommen lassen. Vielleicht noch den ein oder anderen Text dazu, wo man herkommt, warum man das macht, was das Ziel ist, wie man anlegt, die Strategie und vielleicht auch noch ein bisschen so die wirtschaftliche, berufliche Situation, um einfach für zum Einordnen der Leute, dass wir wissen, okay, wo geht's hin? Ja, das ist eigentlich schon alles, oder?
Und es wird ja auch immer super spannend für alle, die mit dabei sind, je mehr Infos ihr uns gibt. Also wir werden alles anonymisieren, aber wenn ihr Gehalt, Bildung, je besser es wird, desto interessanter wird es natürlich auch für alle.
Ein Hinweis vielleicht für diejenigen, die schon mal was eingesendet haben und jetzt schon seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr warten, bis wir das ran sind. Es kann sein, dass wir mal irgendwo was verlegt haben. Also gerne nochmal uns darauf aufmerksam machen.
Genau.
Hier war mal ein Depot, vielleicht das Aktuelle nochmal senden und dann kommt es jetzt, wir versuchen das jetzt besser strukturiert hinzubekommen.
Definitiv.
Ja.
Und wenn es gut ankommt, können wir auch überlegen, ob wir das vielleicht nochmal ausgliedern aus dem Podcast. Also schauen wir einfach mal, ihr erreicht uns am allerbesten über Instagram.
Ja.
Ja, Links dazu gibt es auch in den Shownotes oder für alle, die kein Instagram haben, info@modernvalueinvesting.de. Es gibt dann auch eine Info von uns, eine persönliche, wenn es angekommen ist. Also machen wir weiter. Ich investiere seit fast 2 Jahren ca. 1.000 Euro im Monat. Die ETFs kaufe ich in einem monatlichen Sparplan und die Einzelaktien versuche ich in Korrekturen einzusammeln. Dabei setze ich in meinem Depot auf Qualität, Wachstum und Dividendenwachstum. Ich erhoffe mir davon irgendwann eine gewisse finanzielle Freiheit und habe generell riesigen Spaß am Investieren. Euren Podcast höre ich schon seit vielen Monaten und ich kann es freitags immer kaum erwarten, bis die neue Folge online geht. Vielen Dank für eure coole Arbeit. Das hilft wirklich sehr und eure vielen spannenden Ideen führen bei mir auch das eine oder andere Mal zu Käufen. Ganz wichtig, alles, was wir hier sagen, kann natürlich völlig falsch sein. Ihr solltet euch, wenn ihr diese Ideen auch nur nachmacht, können wir unmöglich dafür haftbar gemacht werden. Ein schönes Wochenende euch und viele Grüße aus dem Rheinland. Ich mag ja die Rheinländer.
Ja.
Liebe Grüße, Noah. Und ich würde sagen, wir starten. Er hat aktuell 44 Positionen und sein Gesamtvermögen beläuft sich auf 25.340 Euro. Also das kommt ja auch hin. Er hat eine Gesamtrendite aktuell seit August 2022 von 14,81%. Und wir starten erstmal, würde ich sagen, wir gehen die größten Positionen durch.
Gern.
Nicht wieder alle, weil es zu viel ist.
Genau.
Ich würde sagen, wir mal, weil machen wir Schluss bei unter, es sind viele 1%. Wir gehen sie mal ein bisschen durch, ja?
Genau, wir schauen mal, wo wir aufhören.
Größte Position, Vanguard FTSE All World, finde ich mega. Das ist
Basisinvestment.
Ja, das ist ein Basisinvestment und das macht er auch und das sieht man auch die Rendite mit 16,74%, ohne dass er was machen musste. Er hat jetzt schon 5.700 Euro in dieser Position und ist 826 Euro im Plus. Und er lässt einfach die gesamte Welt für sich arbeiten. Finde ich richtig gut. Der zweite ETF, Marcel, ist der WisdomTree Global Quality Dividend Growth. Und da muss ich sagen, dem stehe ich ein bisschen skeptisch gegenüber. Weil dieser gerne mal so seine Strategie ändert. Ich vermute, dass er bei unseren geschätzten Podcast-Kollegen Kramer und Röhl dazu hört, weil die mögen nämlich den WisdomTree Global Quality Dividend Growth ganz gerne.
Okay.
Man muss dazu aber sagen,
warum machen sie das?
Sie sind gesponsert von denen.
Ah.
Ja, also
da hat dann doch der Werbepartner einen Einfluss vielleicht auf das Gesagte.
Okay. Ich bin ein Riesenfan von dem zweiten. Den hatten wir ja auch schon mal besprochen. Den bespare ich auch selber. Deswegen auch hier wieder wichtig beachtet den Disclaimer. Der Fidelity Global Quality Income ETF, wir haben uns ihn beide ja schon angeschaut, da sind richtig coole Unternehmen drin. Ich würde ihn nochmal ganz kurz aufmachen. Kannst du kurz was zu der Position sagen?
Ja, genau. Also die ist mit 11,2% etwa so groß wie der WisdomTree Global Quality.
Ja.
Und aber auch schon ein bisschen deutlicher im Plus. Und man muss schon sagen, auch da wieder ein ETF, der, ich sag mal, das Depot mit anführt. Und jetzt ergänzend dazu, muss man ja sagen, sind es auch schon knapp 44% des Depots, die wir jetzt in diesen drei Positionen ja schon vorfinden.
Genau, ich mach mal nochmal kurz den WisdomTree an, dass wir einfach mal, oder auf, dass wir mal auch vergleichen können. Sagst du nochmal kurz was zu der WisdomTree-Position?
Genau, die ist auch mit 11,2%, ja, wie gesagt, zweitgrößte Position, beziehungsweise zweit und dritt, ne, wenn man so möchte, das ist wahrscheinlich tagesabhängig und noch nicht ganz so sehr im Plus, da wirklich, ich sag mal, fast plus minus null. Und ja, die Position also dementsprechend gleich groß zu dem Fidelity Global Quality Income.
Vergleichen wir mal Fidelity und den WisdomTree. Also der Fidelity hat seit der seit 5 Jahren, wir vergleichen mal auf 5-Jahres-Sicht, hat der 11,63% im Schnitt pro Jahr gemacht und der WisdomTree 12,01. Also
etwa
hier sind gleich. Sie fast gleich.
Mhm.
Die Kostenquote der Quality von Fidelity 0,4, der WisdomTree 0,38. Die Volatilität ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, in 5 Jahren 15% und der WisdomTree 14,3. Also wir bewegen uns hier auf einem ähnlichen Niveau. Dazu muss man aber sagen, der WisdomTree, den ich hier jetzt gerade habe, das ist ein thesaurierender. Ich gucke jetzt nochmal, dass ich den ausschüttenden hier gerade schnell finde. Und du kannst kurz einmal was, hier ist er. Genau, also der Ausschüttende hat 12,01. Vergleichen wir mal kurz das ist ja Dividend Growth, heißt ja ein Dividendenwachstumswert und da ist für mich so der Punkt, da enttäuscht er mich ein bisschen. Weil der normale FTSE Vanguard All World macht ja auch so im Schnitt 6% Dividendenwachstum und der Dividend Growth ETF.
Ja, dafür, der wohl gemacht ist,
ja,
ist ja dafür, dass.
Macht im Schnitt, was würdest du jetzt erwarten?
Ja, schon 10, 11, ne?
7,58.
Okay, es ist kaum mehr, ja.
Und er hat die Dividende, und jetzt kommt es, gesenkt um 20% im Einjahresvergleich. Und das ist für mich etwas, Das finde ich geht eigentlich nicht.
Ja, das passt nicht ganz zu dem, was es...
Im Gegensatz dazu hat der Fidelity in den letzten 12 Monaten die Dividende um 17,65% erhöht und eine durchschnittliche Dividendenerhöhung von 10,76%.
Bei gleicher
Kursbewegung. Pro Jahr, bei gleicher Kursbewegung. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich dann eher den von Fidelity nehmen. Vergleichen wir nochmal kurz die Top 10, bevor wir weitermachen. Top 10 beim Fidelity Global Quality Income. Microsoft, Apple, Nvidia, Eli Lilly, Broadcom, ein Future Contract auf den S&P 500, Visa, Verizon, ASML, Comcast. Machen wir den anderen? Mhm. Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Broadcom, Procter & Gamble, Coca-Cola, Novartis, Nestlé, LVMH und PepsiCo. Alles relativ ähnlich, sind wir uns einig, oder?
Ja, genau, so schon top, ja. Top of the...
Er hat Top. Im Depot, also im ETF sind 598 im Wisdom Tree und im anderen 228. Also ich mag es einfach, wenn Dividendenwachstum, stehen wir ja beide auch voll drauf.
Absolut.
Würde ich eher auf den Fidelity Global Quality, weil für mich ein ETF, der um 20% die Dividende kürzt, ist für mich kein Dividendenwachstums-ETF. Also ich erwarte schon, dass er mehr als der breite Markt, Vanguard, FTSE All World, die Dividende schafft zu erhöhen und nicht zu senken.
Ja, ist schon seltsam, ne? Wenn man das Ziel eigentlich hat und dann doch das, also nicht das erreicht wird und ja. Etwas, was nicht das Ziel fokussiert, bessere Ergebnisse erzielt, das ist schon manchmal einfach auch ein bisschen verrückt.
Ja. Und das ist der Grund, warum ich sag's mal jetzt, wir können ja mal die Position so ein bisschen so besser durchgehen. Ich würde den Wisdom Tree verkaufen, er ist plus minus null und würde es wahrscheinlich alles in den Fidelity Global Quality Income. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, ja. Jetzt kann der Wisdom Tree auch völlig durch die Decke gehen.
Absolut. Genau, deswegen ja selbst die Meinung bilden, das würdest du nur machen, wenn es dein Depot wäre. Genau. Und dann wäre die Position ja im Prinzip so groß wie die größte, den FTSE All World. Und dann hättest du zwei ETF-Positionen mit knapp 22% Gewichtung im
Depot. Die nächste Position, dass du covern.
Genau, die mache ich. Wollte ich sowieso.
Ich
hätte es schon direkt übernommen, denn als nächstes ist mit knapp 5% Depotanteil, und das ist ja fast schon bilderbuchartig, Bitcoin. Ne, also exakt 5% des Depots. So wie eben viele sagen, also Beimischung, und ich glaube, das sind die 5% natürlich erstmal jetzt auch kein Fehler. Und man muss ja auch sagen, die Rendite gibt ihm recht. Er ist also zur richtigen Zeit eingestiegen mit 72% auch ordentlich vorn und war sicherlich kurzzeitig auch schon mal höher, als der Bitcoin noch etwas höher stand. Insofern kann man sagen, ist völlig in Ordnung. Und wenn man das als Beimischung halten möchte, ist das doch absolut nachvollziehbar. Vor allem, wenn man klug unten eingestiegen ist und nicht jetzt hinterhergerannt ist und jetzt noch schnell da die Mumpeln hinterher wirft. Ne? Das ist schon wirklich gut.
Weiter geht's mit dem OneX Semiconductor ETF. Ich bin nicht so der Riesenfreund von Themen-ETFs. Warum? Also die Halbleiterbranche, machen wir uns nichts vor, ist eine zyklische Branche. Es gibt hier auch ein paar Gewinner. ASML, Nvidia, Lam Research, TSMC vielleicht auch. Aber es gibt so viele, diese Infineon und sowas, die sich da alle so rumtummeln. Ich persönlich würde sie nicht im Depot haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da würde ich mir, also ich würde mir eher, er ist jetzt 44% im Plus, das ist richtig stark.
Das ist gut, klar.
Ich glaube, ich würde mir aber hier auch wieder mich von der Position trennen und mir irgendeinen schönen Gewinner rauspicken, wenn der mal, er sagt ja selber, er will ja im Dip kaufen.
Ja.
Und ich weiß, ich finde, ETFs muss man einfach kontrollierbar halten.
Okay, ja, also bin ich etwa bei dir. Ich sag mal, der Semiconductor, klar, das geht hoch und runter, beziehungsweise ist natürlich ein gewisser Trend aktuell, wahrscheinlich auch ein Zyklus, der wirklich länger anhält, aufgrund des ganzen Thema KI und Digitalisierung, die ja weiterhin anhält. Insofern bin ich bei einem, wenn man schon ein Thema anlegt, dann natürlich ist das schon sehr naheliegend, und das hat ja auch recht gegeben, das ist ja auch in Ordnung. Bin aber bei dir, dass da natürlich auch Unternehmen drin sind aus der Halbleiterbranche, die eben nicht diese Dynamik haben, wie sie eine Nvidia, vielleicht auch Broadcom und Co. Mit sich bringt, sondern eben auch ein paar Graupen, die vielleicht gerade überhaupt nur so ein bisschen im Trend mitlaufen, vielleicht auch einfach bremsen. Und da ist Infineon aktuell ja leider auch ein Beispiel, denn auch da waren die Zahlen jetzt eher
drückend. Die sind jetzt im Xiaomi-Auto, ne? Infineon-Halbleiter.
Okay, ja, aber da haben wir trotzdem, sag mal jetzt von den Zahlen her, merken Sie natürlich diese Automobilabhängigkeit, und das, wenn es bei dem einen nicht läuft, läuft es bei dem anderen auch nicht, dann ne, demzufolge. Und deswegen kann man halten.
Ach, zyklische ETFs finde ich.
Ja.
Da finde ich danach den Xtrackers MSCI World Healthcare ETF schon sinniger, zu sagen, hier haben wir vielleicht eine Branche, die tendenziell besser wächst als der Markt. Warum die dann nicht mit der Schrotflinte einmal breit drauf schießen?
Genau, ist ja auch immer der Vorteil von diesen Themen-ETFs, dass man im Prinzip bei allen erstmal mit dabei ist.
Generell, genau.
Ne? Das macht natürlich schon mal immer auch einen gewissen Sinn, dass man sagt, okay, ich will mich jetzt nicht entscheiden, das Risiko eingehen, dann habe ich lieber alle anstatt gar keinen.
Genau, so wie mit dem nächsten ETF.
Genau,
finde ich auch eine super Sache, bevor man hier in Stockpicking geht.
Genau, Biotech-ETF, also US-Biotech in dem Falle. Absolut, bin ich völlig bei dir. Keine Ahnung, wer da wo der Gewinner ist und deswegen ist man hier mit der Schrotflinte sicherlich gut bedient.
Der nächste auch
gut. Und Cybersecurity ETF genauso. Ne? Klar, hier auch die Risiken, könnte immer sein, dass mal irgendwo eine Graupe dabei ist, aber die sind nicht die, die dieses Depot, also die Position nach oben führen.
Ja.
Das sind eben eher Gewinner, ne? CrowdStrike und Co. Und deswegen bin ich bei dir, dass die drei auf jeden Fall sinnig sind beim Semiconductor. Würde ich sagen, solange das Thema KI relevant ist, und das wird sicherlich auch noch eine Weile sein, kann man das auch noch einfach beibehalten und weiterspielen, bis man sagt, so, oh, so langsam könnte man vielleicht mal umschichten. Dann haben wir hier eine doch solide 2%ige Cash-Position zum, naja, die Kriegskasse, wenn man so möchte.
Zum wenn Nachkaufen, der Dip kommt, ja.
Wenn, genau, wenn der Dip kommt. Ja, das könnte auch ein Lied sein.
Kommen wir zu den Einzelwerten.
Genau, Einzelwerte. Du bist investiert, ich bin investiert, Alphabet. Mit knapp 1,7% Depotgewichtung und einer Performance mit knapp 46% wirklich sehr, sehr gut. Würde ich jetzt auch nicht hergeben. Ne?
Accenture, deine Investment-Idee von letzter Woche gewesen.
Korrekt, genau. Finde ich super. Und vielleicht ist das so eine Möglichkeit, da gerade so langsam, also wenn die Position nach wie vor so günstig ist, kann man durchaus auch mal überlegen, hier den Dip zu nutzen eben und da die Cash-Position vielleicht zu verwandeln. Einer der Kandidaten zumindest, die gerade runtergekommen sind und in meinen Augen mittlerweile auf dem Niveau angelangt sind, dass man sagen kann, die schwächere Prognose könnte jetzt eingepreist sein.
Interessant danach für mich auch, dass er die Position BlackRock hat. Also er scheint von dem Unternehmen überzeugt zu sein, hat aber keinen einzigen iShares ETF.
Ja, das ist auch gut, ne?
Ja, also profitiert auch doch davon. Hat er den iShares Nasdaq,
okay.
US Biotech. Entschuldigung.
Okay, lass mal zählen, aber tatsächlich ist es vielleicht dann einfach genau die Diversifizierung. Ja. Ne? Man hat dann im Prinzip gleich doppelte Profitation. Ja.
Alimentation Couche-Tard, Betreiber von Tankstellen, meins ist es nicht. Mehr kann ich dazu gar nicht. Aber das Unternehmen ist ein Dauerläufer par excellence, ja?
Ja.
Aber trotzdem, man muss es sich ja auch damit identifizieren.
Genau, wenn das jetzt bei uns nicht so der Fall ist, dann wird das.
Aber diese Aktie hat seit 2003, hat die gemacht, 5.598%.
Also sollte man sich darüber jetzt nicht ärgern, ne?
Nee.
Natürlich ist er also, nicht da unten mitgegangen, das ist klar, ist er noch nicht so lange dabei, aber die 3 oder 4% minus, die aktuell stehen, sind jetzt auch nicht so dramatisch. Ne? PepsiCo als nächstes, auch hier sieht man so ein bisschen, zuletzt waren jetzt hier die Zahlen oder der Ausblick so ein bisschen verhalten, aber trotzdem vielleicht auch hier einfach die Chance nutzen und im Zweifel mal aufstocken, kann man auf jeden Fall mitgehen. Eine Position, wo ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen kann als du, ist Sea Limited als nächstes mit 1,3% im Depot, auch ein Einzelwert, der aktuell 36% im Plus ist.
Hut ab.
Ist gut, weil er nämlich genau in dem Moment richtig eingestiegen ist. Er hat hier wirklich diesen
beide Dip, ja.
Genau, er hat also wirklich abgewartet, bis hier die Korrektur mal durch ist und tatsächlich ist er jetzt rein und das ist vielleicht auch gar kein so großer Fehler, auch wenn hier natürlich immer das Risiko ein bisschen höher ist. Ne? Sea Limited profitiert sehr stark von den ganzen Emerging Markets, gerade auch Südostasien. Dort haben sie eben auch Gaming und Zahlungsdienstleistungssektor und natürlich auch nochmal das ganze Thema Handel. Sind sie eigentlich da schon sehr gut positioniert, wie ich finde. Also vor allem mit dem Hintergrund der Gewinne, dass sie da sind, dass sie kann man auch laufen lassen, denke ich.
Dann haben wir Apple, hier sind wir beide auch investiert. Buffett hat teilweise verkauft, aber.
Aber nur weil er Steuern zahlen musste. Ne? Das war nur, also haben sie, hat er extra nochmal gesagt, also ich bin nach wie vor überzeugt von Apple, halte es für die eine der besten Aktien und haben sie nur verkauft, weil wir steuerlich regulieren, also wir mussten was bezahlen. Und das sicherlich nicht wenig bei Berkshire Hathaway in dem Fall. Deswegen die Position etwas verkleinert.
LVMH ist noch dabei, dann haben wir John Deere. Starbucks natürlich brutal runtergekommen. Wahrscheinlich wird es auch mein Nachkauf werden Ende des Monats.
Ja, Dip-Chance.
Mhm. Booking.
Sehr spannend.
Denner hier, also man hört es, ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch weiter. Es sind halt nur noch so 200-300 Euro Positionen, ja. Aber es ist ja seine Strategie, die Dips zu kaufen.
Ja.
Denner hier, Costco, Procter, Adobe, Carl Zeiss Meditech, L'Oreal, Mercado Libre, Oracle, Palantir, ASML, ADP, Linde, Visa, Salesforce, Public Storage, Uber, Niebe, IDEX, Berkshire, Microsoft, MS, Autodesk, Constellation Energy und ein Call.
Constellation Software.
Constellation Software und ein Call auf Coinbase.
Ja, Spaß-Call, warum nicht?
Ich finde das Depot grundsätzlich sehr gut. Ich würde einmal meine Bedenken, die ich habe, bei dieser Strategie ist, er hat ja geschrieben Qualitätswerte und er kauft gerne den Dip. Für mich sieht es aber gerade so aus, er kauft einen Großteil ETFs, mega, check. Aber diese beide Dip-Käufe, ich sage jetzt mal mit 200 Euro, ich glaube, man kann sich hier sehr verzetteln. Also wenn du nicht aufpasst, ist das Depot vielleicht irgendwann bei 60 Werten, die meisten mit 200 Euro. Und es tut mir leid, wenn ich das sage, aber selbst wenn du 100% machst, wenn du 200 Euro investierst, das hast du gerade mal 400. Und ich glaube, er überdiversifiziert, wenn er nicht irgendwo mal sagt, ich versuche mal Positionen groß zu machen. Also verstehst du, was ich meine, was ich sagen möchte?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube,
vielleicht kannst du es besser nochmal wiedergeben.
Ich glaube, sein Ansatz ist ein anderer. Er hat jetzt natürlich sein Depot in die Breite aufgestellt.
Ja.
Und ich glaube schon, dass er da, das hoffe ich zumindest, wäre es ratsam, zu sagen, ich mache jetzt eine gewisse Grenze an Mengen an verschiedensten Unternehmen. Aber er hat sich jetzt vielen eingekauft. Die nächsten Chancen ergeben sich quasi aus den Unternehmen, die er jetzt schon im Depot hat. Und immer wenn einer zurückkommt, wie jetzt Starbucks, wird nochmal nachgekauft. Und wenn er das so fortführt, ist das mit den 200-Euro-Schritten auch immer, oder etwa, ne, ist ja nur jetzt etwa so vom Tenor her. Dieser Nachkauf macht dann natürlich Sinn und dann werden ja dann alleine irgendwann mal die Position voll. Nur wichtig ist, nicht weiter in die Breite zu gehen. Das wäre ja dein Hinweis, zu sagen, okay, jetzt nicht nur die Dips von anderen noch nutzen, sondern die Dips vor allen Dingen in dem Depot, was jetzt schon da ist, einfach zu nutzen, um die Position immer wieder ein Stück weit größer zu machen und dann ist es sicherlich
sehr ratsam. Das Depot ist stark. Würde ich auch nehmen.
Ja, wird's. Genau, und er hat auch keine Angst vor großen Positionen, was man natürlich in den ETFs sieht. Ne? Das ist auch
deswegen
wichtig, weil man sollte schon, das ist ja auch für viele gar nicht so einfach zu sehen, okay, jetzt sind ja so und so viel Tausend drin. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, denkt man sich, könnte vielleicht auch Gefahr laufen, dass man da sagt, Fehlentscheidungen zu treffen, ja, ich verkaufe irgendwas. Ruhig bleiben, weiter laufen lassen und das ist auch wichtig.
Weil machen wir uns mal nichts vor, mit 44 Positionen, mit den ETFs, du bist so breit investiert.
Ja.
Je breiter man jetzt noch in die Breite investiert, desto schwieriger wird es hier, wirklich eine Outperformance zu erzielen.
Ja, man könnte schon sagen, die er jetzt im Depot hat, maximal, also wirklich so behalten in der Menge, ne? Vielleicht hier und da mal ein bisschen was optimieren. Man sagt, hey, irgendwas doppelt oder irgendwas, was mir nicht gefällt. Das ist dann aber immer persönliche Sachen. Also finde ich jetzt für fast nichts, mal abgesehen, wie gesagt, nie und so würde ich vielleicht manchmal hinterfragen. Aber das ist alles auch völlig in Ordnung, wenn man davon überzeugt ist.
Ja. Also, was würdest du denn raushauen, wenn es jetzt dein Depot wäre? Machen wir das noch einmal und dann
Genau, also was würde ich machen? Ich würde, wie gesagt, Nive wäre jetzt nie meins, einfach weil da fehlt mir einfach immer der USP so ein bisschen dahinter. Ansonsten bin ich dir ganz ehrlich, sehe ich das als wirklich cooles Depot. Also gerade wenn man die Einzelwerte durchgeht, ich finde zu ETFs haben wir viel gesagt bereits und ich glaube, hier kann man jetzt die Chancen, die da sind, durchaus zum Nachkauf nutzen. Und
Also es erfordert ja auch viel Mut, bei solchen Dips einzusteigen. Deswegen auch hier wirklich Hut ab.
Genau, vielleicht der Hinweis, bei Dips einsteigen nicht wegen 3-5% Dips, sondern schon, wir reden schon
so was echten wie Starbucks Rücksetzern. Jetzt, 20%.
Genau, so richtige Rücksetzer. Ne? Also wirklich so Markt einschneiden, man sieht es im Depot, vor allem auch nicht die Rücksetzer, die es im Abwärtstrend laufen. Also so eine Bayer hat das gut gezeigt. Wenn man dort immer den Dip gekauft hätte, hätte man sich vermögenstechnisch nicht gut entwickelt. Genau, also dahingehend schon im Aufwärtstrend mal so einen Dip zu nutzen, also im langfristigen Big Picture auf die 10 Jahre schauen und wenn das insgesamt eine schöne Linie nach oben zeigt, dann insgesamt diesen Rücksetzer nutzen, wie es auch bei Nike ist, wenn man die 10 Jahre aufmacht, ne, Starbucks sind so schöne Beispiele, auch wir haben vorhin eingangs auch mal Carl Zeiss Meditech schon angesprochen, auch da, solche Rücksetzer kann man durchaus dann einfach nutzen.
Also ich würde raushauen, ganz klar Bitcoin.
Gut, das
aber überrascht das ist nicht. Alimentation Couchtard. Nive waren wir auch ja mal sogar auch überzeugt, weil es eigentlich irgendwo ein Dauerläufer ist, aber es ist halt auch trotzdem ein schwieriges Geschäftsmodell mit Kaminen etc. Ich würde diese Calls auf Coinbase rausfluppen.
Ja, das ist minimal. Das ist ein Spaßtrade.
Und das war's. Und ja, wie gesagt, die ETFs da noch die Adjustierung vornehmen.
Ja, was wir gesagt hatten, genau. Ja, ansonsten muss man sagen, Hut ab für die kurze Zeit. Ja. Auch ein schönes Depot angesammelt.
Definitiv. Vor allem
auch eine schöne Sparrate, Hut ab. Also ist auch so konsequent, ne? Das muss man ja auch mal vielleicht hervorheben. Das schafft auch nicht jeder mit seinem Cash. Und Hut ab, tolle Leistung und dann auch so vernünftig zu investieren, auch gut.
Wie würdet ihr es machen? Ich würde sagen, wir stellen das Depot auch nochmal auf Instagram. Und dann, Marcel, gebe ich jetzt zu dir ab. Du wirst den Podcast jetzt noch dann beenden. Ich verabschiede mich von euch. Nächste Woche.
Zurück aufs Schiff, mein
Freund. Hören wir uns wieder, ja.
Bevor die Folge 240 heute hier zu Ende geht, werde ich nochmal eine Investmentidee in dieser Woche äußern. Und zwar, wie schon mein Top der Woche, die Aktie von Roche. Ich glaube, dass man hier langfristig eine schöne Chance hat, diesen Dino, diesen Pharma-Dino einzusammeln. Und dann kann man hier vielleicht einfach liegen lassen und laufen lassen. Und ich denke, dass hier doch viel Qualität dann auch im Depot ist. Man kann da sicherlich langfristig gut von profitieren. Wie gesagt, ich bin nicht investiert. Kommen wir noch zum Ausblick für die kommende Woche. Auch da gibt es natürlich nochmal Quartalszahlen. Vor allen Dingen auch Quartalszahlen, die ja nochmal so richtig Spannung geben und für mich eher so, naja, man muss schon fast sagen, auch eine gewisse Herzfrequenz. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht irrational reagiere. Aber erstmal zunächst einmal Montag Palo Alto Networks werden interessante Zahlen, nachdem die Aktie das letzte Mal doch einiges federn lassen musste, aufgrund der Umstellung im Abrechnungswesen. Schauen wir mal, wie sich jetzt hier entwickelt nach dem letzten Quartal. Zoom wird die neuesten Entwicklungen aufzeigen. Dann am Dienstag die Zahlen von AutoZone und Toll Brothers, also das Unternehmen, welches Häuser baut und diese verkauft. Am Mittwoch gibt es noch Zahlen von TJX, es gibt Zahlen von Target. Auch Xiaomi wird berichten, wie es lief. Hornbach ist mit dabei und dann eben Mittwochabend das große Highlight in meinen Augen, Nvidia. Ihr wisst, ich bin investiert, das ist meine größte Position mit 1300% auch durchaus deutlich im Plus, aber dementsprechend sind Kursrücksätze auch schmerzhaft, vor allem größere. Das merkt man natürlich dann in absoluten Zahlen auch im Depot. Mal schauen, hier wird es natürlich spannend, ob sich, naja, irgendwie auch weiterhin diese Ergebnisse und diese Erwartungen auch treffen lassen oder ob man hier vielleicht mal eine negative Überraschung erlebt. Bleibt auf jeden Fall spannend. Außerdem gibt es Zahlen noch von Synopsys an dem Abend und Snowflake. Auch hier bin ich bei beiden investiert. Könnte also auch nochmal spannend werden. Am Donnerstag Medtronic wird berichten, Eventim und am Abend dann Intuit und Workday. Und dann ist so langsam die Woche zu Ende. Am Freitag noch Booz Allen Hamilton, auch ein tolles Beratungsunternehmen, was man sich mal im Depot oder zumindest auf die Strong Buy List setzen könnte. Einfach mal anschauen, schöner Dauerläufer. Es gibt auch Dividenden nächste Woche. Es gibt Zahlungen von Caterpillar. Es wird auch von SAP eine Dividende geben. BMW wird bezahlen. Symrise wird bezahlen. Die ganzen Unternehmen eben in Deutschland, die hier dann auch ihre Dividende losgeben nach der Hauptversammlung. Daimler Truck wird auch zahlen, natürlich Texas Instrument. Am Mittwoch gibt es dann auch die Zahlung von Air Liquide, die Dividende von United Rentals, E.ON und auch Adidas, Kenvue, die Deutsche Bank wird die Dividende bezahlen. Donnerstag gibt es noch Fastenal und Thales Dividende, sowie von Hensoldt und United Internet. Freitag dann Charles Schwab, Capital One, Reckitt wird da auch zahlen und Kencora, ich bin auch da investiert. Also auch da gibt es wieder schöne Dividenden, die einfach auch Spaß machen, so die Art kurzfristige Belohnung vom Investieren oder für das Investieren. Ich freue mich, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid. Diesmal leider ohne Video, also für alle, die auf YouTube waren, das tut mir leid, hat sich nicht ganz so angeboten. Nächste Woche, wie gesagt, ist Philipp wieder dabei und dann gibt es da mehr zu sehen. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche Woche und freue mich schon wieder auf die Folge 241. Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.